Ich möchte euch einen Bericht vorlesen, einige von euch kennen den schon. Mit der Überschrift, du denkst, du hattest einen schlechten Tag. Und zwar ist es ein Bericht über einen Mann aus Florida. Der arbeitete im Innenhof seines Hauses an seinem Motorrad. Und seine Frau, die war im Haus in der Küche. Der Mann brachte den Motor des Motorrades auf Touren und irgendwie sprang ein Gang rein. Der Mann, der noch immer den Lenker festhielt, wurde durch die gläserne Verandatüre geschleift und fiel mit dem Motorrad im Haus auf den Boden. Seine Frau hörte das Krachen, lief in das Wohnzimmer und fand ihren Mann aus Schnittwunden blutend auf dem Boden liegen. Das Motorrad lag neben ihm, die Verandatüre war zersplittert. Die Frau rannte zum Telefon und rief die Rettung. Weil sie auf einem ziemlich großen Hügel wohnen, lief sie die Gartentreppe hinunter zur Straße, um die Sanitäter zu ihrem Ehemann zu leiten. Nachdem die Rettung gekommen war und den Mann ins Krankenhaus transportiert hatte, hob die Frau das Motorrad auf und schob es nach draußen. Als sie sah, dass Benzin am Boden verschüttet war, nahm sie einige Papiertücher, wischte das Benzin auf und schmiss die Tücher in die Toilette. Der Mann wurde im Krankenhaus behandelt und nach Hause entlassen. Als er nach Hause kam, sah er sich die zerbrochene Türe und den Schaden an seinem Motorrad an. Er wurde verzagt, ging aufs WC, setzte sich auf die Toilette und rauchte eine Zigarette. Nachdem er die Zigarette geraucht hatte, warf er sie zwischen seinen Beinen hindurch in die Toilette, auf der er saß. Seine Frau, die in der Küche war, hörte eine laute Explosion und ihren Ehemann schreien. Sie rannte in das WC und fand ihren Mann auf dem Boden liegen. Seine Hosen waren weggeblasen und er hatte Verbrennungen an seinem Hinterteil, seinen Beinen und seiner Leistengegend erlitten. Die Frau rannte wieder zum Telefon, rief einen Rettungswagen. Dieselbe Sanitäterbesatzung wurde geschickt und die Frau traf sie an der Straße. Die Sanitäter luden den Mann auf eine Trage und begannen ihn zur Straße hinunterzutragen. Während sie hinuntergingen, begleitet von der Ehefrau, fragte ein Sanitäter die Frau, wie ihr Mann sich verbrannt hatte. Sie erzählte es ihnen und die Sanitäter begannen so stark zu lachen, dass einer von ihnen die Trage kippte und den Mann hinauswarf. Er fiel die restlichen Stufen hinunter und brach sich seinen Arm. Ja, manche Tage sind hart. Ich hoffe, euer Tag lief bis jetzt besser als dieser hier. Tatsache ist, dass es im Leben nicht immer so läuft, wie wir uns es vorstellen, dass das Leben nicht immer ein Zuckerschlecken ist. Ich weiß nicht, wie wäre dein Gemütszustand am Ende dieses Tages gewesen? Wir sind hier am Abend, bevor Jesus ans Kreuz ging. Auf dem Weg in den Garten Gethsemane. Und Jesus hat seine Jünger vorbereitet auf eine sehr schwierige Zeit. Er hat ihnen die ersten Verse dieses Kapitels oder die letzten Verse eigentlich vom Kapitel 15 sie darauf vorbereitet, auf eine Zeit der Verfolgung. Jesus hatte gesagt an diesem Abend, ich werde euch verlassen. Und als ob das nicht genug wäre, hat er ihnen gesagt, die Welt wird euch hassen. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch töten wird, meinen wird, Gott einen Opferdienst darzubringen. Also Leute werden glauben, Gott einen Gefallen zu tun, weil sie seine Kinder töten. Ist verrückt, aber so verwirrt ist die Welt. Aber Jesus hatte auch Trost für sie in dieser Situation. Im Vers 1 im Kapitel 16 hat Jesus gesagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert oder damit ihr nicht Anstoß nehmt an mir oder weil diese Dinge passieren. Erster Trost, den Jesus für uns hat in schwierigen Zeiten, ist, er sagt uns, ich habe die Kontrolle. Es ist keine Überraschung. Er hat es vorhergesagt, er hat alles im Griff. Und das ist manchmal gut, wenn wir uns das in Erinnerung rufen, wenn wir durch eine schwierige Zeit gehen. Manchmal ist es nötig, einfach mal einen Schritt zurückzumachen. Manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen, nicht mal einen Schritt zurückzumachen, das große Bild zu betrachten. Okay Gott, ich verstehe zwar nicht, was gerade abgeht in meinem Leben, es ist gerade schwierig, aber ja, du sitzt noch auf dem Thron und ich bin noch immer dein Kind und du liebst mich. Du sitzt auf dem Thron, du hast die Dinge unter Kontrolle. Zweitens haben wir gesagt, letztes Mal schon, wenn du verfolgt wirst, dann sei mutig, sei stark, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Jesus hat uns verheißen, dass er bei uns sein wird, alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Auch dieses Zeitalters der Verfolgung und wo schwere Dinge passieren in diesem irdischen Leben, wo wir uns ein Virus einfangen oder eine Krankheit einfangen, wo wir Beziehungskrisen haben, wo wir Verlust erleiden, wo Dinge einfach vergänglich sind. Jesus sagt, ich bin bei dir. Du bist nicht allein. Und Jesus hat über das Kommen des Heiligen Geistes geredet und zuletzt haben wir uns letztes Mal angesehen, das Wirken des Heiligen Geistes in der Welt. Als drittes wollen wir uns heute das Wirken des Heiligen Geistes in uns ansehen, in den Jüngern. In Vers 12 sagt Jesus, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Seht ihr als erstes die Sanftheit des Heiligen Geistes. Ich habe euch noch viel zu sagen, sagt Jesus, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Der Heilige Geist wird es später tun. Der Herr gibt uns immer nur so viel, wie wir tragen können. Ja, manchmal fordert er uns und ist es auch herausfordernd, was Gott zulässt in unserem Leben oder was Gott tut in unserem Leben, sodass wir wachsen können. Aber Gott hat uns versprochen, dass er uns nie überfordern wird. Nicht mit Information, wie wir hier sehen. Wir wissen auch nicht mit Versuchung. In 1. Korinther 10, Vers 13 heißt es, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Also Gott ist sanft, Gott ist rücksichtsvoll, er wird uns nicht überfordern in diesem Sinn. Zweite, was wir hier lernen, ist, dass der Heilige Geist uns in die Wahrheit leiten wird. Also konkret sagt Jesus es seinen Aposteln, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein, darum sage ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Wir sehen wieder schön die Dreieinigkeit hier. Jesus sagt, was dem Vater ist, das ist mein und das ist das des Heiligen Geistes und er wird euch Gottes Wahrheit verkündigen. Also der Heilige Geist wird die Apostel, wird die Kirche Jesu in die Wahrheit leiten. Das Neue Testament, das wir hier in den Händen halten. Deswegen ist das Neue Testament Gottes Wort, weil es inspiriert ist vom Heiligen Geist, weil es gelehrt ist vom Heiligen Geist. Ich glaube, das ist vor allem eine Verheißung an die Apostel, dass er sie in die Wahrheit leiten wird. Deswegen, glaube ich, können wir nicht die Bibel zerlegen, das Neue Testament zu legen. Manche Leute tun das und sagen, ja, ich akzeptiere das, was Jesus gelehrt hat, aber das, was der Petrus gesagt hat oder das, was der Paulus gesagt hat, das nehme ich nicht an. Hey, wir wissen das, was Jesus gelehrt hat, nur durch das Zeugnis der Apostel, die vom Heiligen Geist geleitet waren. Also wenn du das eine nicht annehmen willst, dann kannst du genauso gut auch das über Bord werfen, was Jesus gesagt hat, weil das ist auch auf dieselbe Art und Weise überliefert. Und derselbe Heilige Geist hat die Apostel benutzt und die Evangelisten benutzt, auch wenn sie über die Person von Jesus hinausgehende Wahrheiten lehren. Also erstens eine Verheißung, glaube ich, an die Apostel, an die Kirche. Der Heilige Geist wird sie in die Wahrheit leiten. Das ist das Neue Testament, was sie in unseren Händen halten. Aber zweitens auch eine Verheißung an uns persönlich, dass der Geist uns persönlich in die Wahrheit leiten wird und lehren wird. Er wird uns helfen, die Schrift zu verstehen. Er, der Autor, wird uns helfen, es zu verstehen. Ich meine, bevor wir uns zu Jesus bekehren, ohne seine Hilfe, können wir genauso gut das Telefonbuch lesen wie die Bibel. Wir werden geistige Dinge nicht verstehen ohne die Hilfe des Heiligen Geistes. Mir ist es so gegangen, bevor ich mich zu Jesus bekehrt habe. Ich habe versucht, Bibel zu lesen, aber ich habe nicht viel geschnallt. Ich habe nicht viel kapiert, vor allem nicht kapiert, was es mit mir persönlich zu tun hat. Aber durch das Wirken des Heiligen Geistes werden geistig blinde Augen geöffnet und der Heilige Geist wird uns Jesus offenbaren. Und das ist ein Trost, oder? Der Heilige Geist wird uns in die Wahrheit leiten. Als Jesus seine Jünger verlassen hat, waren die ziemlich ahnungslos und ziemlich verwirrt zu diesem Zeitpunkt hier. Die hatten keine Vorstellung, wie es weitergehen kann, ohne Jesus persönlich bei ihnen. Außer, dass sie gewusst haben, dass sie sich auf die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes verlassen müssen. Die hatten keinen großen Plan, hatten keine große Ahnung, haben vieles noch nicht verstanden. Aber sie wussten, wir müssen uns verlassen auf den Heiligen Geist. Und hey, wir sind genauso ahnungslos und genauso kraftlos ohne ihn. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Im letzten Kapitel. Wir müssen in Abhängigkeit vom Heiligen Geist leben. Im 2. Korintherbrief schreibt der Paulus, Kapitel 12, der Herr sprach zu mir, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich weiß nicht, ob ich schon an dem Punkt bin, dass ich sagen kann, ich habe Wohlgefallen an diesen schwierigen Dingen. Aber die Erfahrung von Paulus stimmt. Wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Weil er dann stark durch mich sein kann, weil ich dann abhängig von ihm sein muss und das, was er tut in mir und durch mich, das ist so viel mehr und so viel besser und größer als das, was ich je aus eigener Kraft zustande bringen könnte. Und das ist der Schlüssel für ein erfolgreiches christliches Leben. Erstens das Bewusstsein meiner eigenen Schwachheit und dann zweitens die Abhängigkeit von ihm. Und das Dritte, was über den Heiligen Geist hier ausgesagt wird, im Vers 14, Jesus sagt, er wird mich verherrlichen. Das ist das Ziel, das ist die Absicht von allem, was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist wird sich nie selbst in den Mittelpunkt stellen wollen. Er wird schon gar nicht Menschen in den Mittelpunkt stellen. Nee, er wird Jesus in den Mittelpunkt stellen. Und deswegen, eine geisterfüllte Gemeinde erkennt man daran, dass sie auf Jesus ausgerichtet ist. Einen geisterfüllten Menschen erkennt man daran, dass er Jesus-zentriert ist. Also wir können uns auch immer, wenn wir in irgendeine Versammlung kommen, irgendeinen Prediger hören, wir können uns immer fragen, wer bekommt die Ehre hier? Wer wird verherrlicht? Wer steht im Mittelpunkt? Ist es ein Mensch? Ist es vielleicht sogar die Person des Heiligen Geistes? Dann sind sie am falschen Dampfer eigentlich. Oder ist es Jesus? Das ist die Person, auf die der Heilige Geist uns hinweisen will. Und das ist sein Ziel. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus. Wie der Sohn den Vater verherrlicht hat, wird der Heilige Geist den Sohn verherrlichen. Er wird mich verherrlichen. Und interessant, Jesus sagt es ja eigentlich im Kontext von Verfolgung, Ankündigung von Verfolgung, von Verlust. Ich finde das interessant. Heiliger Geist wird mich verherrlichen. Und oft passiert es ja gerade in schwierigen Umständen. in Umständen, die uns auf uns allein gestellt überfordern. Wenn wir Verfolgung, wenn wir Ablehnung, wenn wir Verlust erleben, Verlust von einem geliebten Menschen, wenn wir Krankheit erleben, finanzielle Nöte, Beziehungsstress, wenn wir unseren Job verloren haben, da wird unser Ego, unsere Selbstgenügsamkeit gebrochen, gekreuzigt. Und diese Umstände treiben uns zu ihm. Und uns bleibt oft gar nichts anderes übrig, als zu sagen, Herr, hilf mir. Ich weiß nicht mehr weiter. Schöne ist der Heilige Geist in uns, der ist nie überfordert. Und dadurch, dass er uns trägt und dass er uns ermutigt und tröstet und stärkt in der Situation, dass er uns Freude gibt, trotz allem, dass er uns Frieden schenkt, der das Verstehen übersteigt, dass er Gutes hervorbringt durch diese schwierigen Zeiten, wird Jesus in uns sichtbar. Und die anderen Menschen, die vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch ähnliche Schwierigkeiten wie wir durchmachen in ihrem Leben, denen fällt es auf. Und die sagen, hey, wie schaffst du das Ganze? Hey, wie machst du das? Wie kannst du die Person lieben, die dich verletzt hat? Wie bist du fähig zu vergeben? Ich könnte es nicht. Wie machst du das? Wieso hast du Frieden trotz allem? Wie kannst du lächeln, obwohl du im Krankenhaus bist? Und dann können wir von ihm erzählen. Und er bekommt die Ehre. Beispiel für mich ist die Carina, ohne dich jetzt hier bloßstellen zu wollen. Aber das ist aufgefallen, dass die Carina trotz dem Unfall, trotz den Schwierigkeiten lachen konnte und froh sein konnte. Das war ein Zeugnis für mich, das hat mich ermutigt, Carina. Das ist anderen Leuten aufgefallen im Krankenhaus. Oder denkt an Menschen wie die Joni Erickson, die gelähmt ist, oder den Nick Vujicic, der keine Arme und keine Beine hat. Aber Jesus ist in ihnen sichtbar. Und das ist übernatürlich. Das ist nicht normal. Und da fangen die Menschen an zu fragen. Manche glauben, das größte Zeugnis ist, wenn Jesus uns nur immer reich und schön und gesund und wir Christen haben nie Probleme und wenn du es nur im Glauben beanspruchst, dann wirst du immer, und das wird das größte Zeugnis sein. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, wenn wir reich und immer gesund sind, werden die Leute eher neidisch. Das ist die natürliche menschliche Reaktion. Ich glaube, wo das Licht am hellsten strahlt, ist in schweren Zeiten. Ich meine, wenn es gut geht und wir alles haben und Überfluss haben, da kann jeder gut drauf sein. Aber wenn es schwierig ist, da macht Jesus wirklich den Unterschied in unserem Leben. In schweren Zeiten. Jesus sagt, erstens, ich habe alles unter meiner Kontrolle. Zweitens, du bist nicht allein. Ich bin bei dir. Drittens hat er uns verschiedene Aspekte von dem Wirken des Geistes beschrieben. Er wird euch nicht überfordern. Er wird euch in die Wahrheit führen. Er wird Jesus Christus verherrlichen. Vierter Punkt heute Morgen. In schweren Zeiten brauchen wir auch Perspektive. Und das Wort, was uns in dem nächsten Abschnitt auffällt, was Jesus immer wieder gebraucht, er beginnt den nächsten Satz gleich damit, eine kleine Weile. Eine kleine Weile. Hey, das hilft in schwierigen Umständen. Das hilft in Leid. Wir wissen, es wird nicht ewig dauern. Es wird zeitlich begrenzt sein. Hey, diese Anfeindung, diese Krankheit, diese Behinderung ist nur vorübergehend. Diese schwierige Ehe ist nur, bis dass der Tod euch scheidet. Nicht für immer. Es hilft zu ertragen, es hilft treu zu bleiben. Eine kleine Weile, eine kurze Zeit. Eine kleine Weile und ihr seht mich nicht. Und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen, sagt Jesus. Spricht hier wahrscheinlich vom Kreuz und seiner Auferstehung oder vielleicht von diesem Zeitalter der Verfolgung und dem Kontrast seine Wiederkunft. Und aus der ewigen Perspektive ist alles eine kleine Zeit. Jakobus sagt uns, unser irdisches Leben hier ist wie ein Dampf, der sich schnell verflüchtigt. Hiob sagt, unser irdisches Leben ist ein Hauch. In Psalmen heißt es, unser Leben ist wie ein vorübergehender Schatten. Paulus hat uns gesagt, wir sind nur auf der Durchreise hier. Also als Jünger Jesu, du wirst den weitaus größten Teil deines Lebens mit Jesus verbringen, in seiner absoluten, ewigen Herrlichkeit. Und das gibt uns Perspektive. Alle Schwierigkeiten, alles Leid ist für eine kleine Zeit. Seht ihr, was Petrus uns schreibt? 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Und Paulus schreibt uns in 2. Korinther 4, wenn ihr mitlesen wollt, 2. Korinther 4, ab Vers 7, bekannte Stelle auch, er schreibt, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das ist, was wir sind, sehr zerbrechlich, sehr vergänglich. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei. Gottes Kraft in uns und nicht aus uns. Und dann beschreibt er so seine Situation. Paulus, wie fühlst du dich gerade? In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragen, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Was wir vorhin besprochen haben. Vers 14. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das ist das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes an uns. Und dann schreibt im Vers 17, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis. Und denkt mal an die Liste, die der Paulus uns gibt. Hier, glaube ich, dreimal Schiffbruch erlitten, einmal gesteinigt, Schläge von den Juden, Schläge von den Heiden, Sorgen um die Gemeinde, Hunger, Kälte. Ach, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis. Das war seine Perspektive. Im Kontrast. Das bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Legt hier die Dinge auf die ewige Waagschale. Ewige Perspektive, aus der ewigen Perspektive betrachtet, ist dieses ganze Drama, was der Paulus durchgemacht hat, und der hat wahrscheinlich mehr erlitten, als wir je erleiden müssen hier in Deutschland. Er nennt es das schnell vorübergehende Leichte. Im Kontrast zu dem über die Maßen, überreichen, ewigen Gewicht an Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Also eine kleine Weile. Eine kleine Weile und ihr seht mich nicht und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen. Es sprachen nun einige von seinen Jüngern zueinander, was ist das, was er zu uns sagt? Eine kleine Weile und ihr seht mich nicht und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen und ich gehe zum Vater, das hat er im Vers 10 gesagt, im Kapitel 14 schon früher an dem Abend drüber gesprochen. Sie sprachen nun, was ist das für eine kleine Weile, wovon er redet? Wir wissen nicht, was er sagt. Jünger war nicht ganz so im Bilde. Es ist interessant, finde ich, dass sie miteinander drüber reden, aber dass niemand Jesus fragt. Aber tun wir das auch nicht oft? Erstmal alle anderen fragen, hey, was denkst du, was würdest du tun, was denkst du über diese Situation? Und dann erst, wenn wir alle keine Antwort haben, dann laufen wir zu Jesus und fragen ihn. Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen: Forscht ihr darüber miteinander, dass ich sagte, eine kleine Weile und ihr seht mich nicht und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Ja, da wird reales, echtes Leid sein in eurem Leben, in dieser Welt. In der Welt und Leid von der Welt, was die Menschen euch zufügen werden. Aber er sagt, ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Und dann gibt er ihnen ein Bild von einer Geburt, einer Frau, die gebiert. Die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht mehr der Bedrängnis um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt geboren ist. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen. Und eure Freude nimmt niemand von euch. Welche von euch Müttern hat die Geburt wirklich genossen? Gibt es da irgendjemanden, der sagt, hey, das soll jeder mal erfahren, ich wünsche mir das, das war toll. Wir hatten es ja erst vor kurzem und ich hatte so die Abdrücke von Jennifers Fingernägeln in meiner Hand nachher. Ich habe gesagt, falls wir nochmal ein Kind kriegen, müssen wir vorher die Fingernägel abschneiden. Die hat meine Hand so fest gehalten, ich habe mitgelitten. Ist ja furchtbar, was die Männer da alles durchmachen müssen. In so einem Kreissaal. Ja, Gott weiß, warum die Frauen die Kinder kriegen. Wir Männer werden viel zu wehleidig, glaube ich. Aber ihr Frauen, wart ihr glücklich, als das Baby dann da war? Ja. Erste Geburt von unseren beiden Buben, da ist die Jennifer ja 48 Stunden lang in den Wehen gelegen und nachher hat sie gesagt, ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal antun will, ob ich das nochmal machen kann. Aber es hat nicht allzu lang gedauert, bis sie überlegt hat, ja, vielleicht haben wir doch noch ein Baby. Wenn die Kinder dann da sind, vergisst man und die Freude an dem Kind verdrängt den Schmerz der Geburt. Und so sagt Jesus, ist es auch in unserem Leben oder konkret jetzt für die Jünger auch. Ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Diese Osterfreude, Freude seiner Gegenwart in uns, ist eine Freude, die uns niemand nehmen kann. Oder vielleicht spricht er auch hier von der nie endenden, unendlichen Freude in der Ewigkeit und ist eigentlich ja nur ein fließender Übergang von dem Ganzen. Wir sind unterwegs in die Ewigkeit. Ewiges Leben beginnt hier, wenn wir uns zu Jesus bekehren und geht dann nur einfach weiter und wird besser und intensiver die Gemeinschaft mit Gott, wenn wir in die Ewigkeit gehen zu ihm. Jesus sagt hier, mein Weggehen, meine Kreuzigung, mein Tod wird euch große Freude bringen, wenn ihr mich wieder seht und dann endlich versteht, warum es geschehen musste. Und ihr versteht, dass es euch Annahme und Vergebung vom Vater gebracht hat und Gemeinschaft mit ihm, die Ewigkeit in seiner Herrlichkeit. Und ist das mal genau hier, was Jesus sagt? Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Jesus verspricht hier eine Umwandlung, verspricht hier eine Erlösung von unserem Leiden und unserer Trauer. Jesus sagt hier nicht, nach der Traurigkeit werdet ihr Freude haben. Na, eigentlich verspricht er uns mehr als das. Er sagt, die Traurigkeit wird zur Freude werden. Dasselbe Baby, was den Schmerz verursacht hat, ist der Grund zur Freude. Unsere Schwierigkeiten, unser Leid, unsere Verletzungen werden am Ende wenn wir zurückschauen, ein Grund zur Freude sein. Wir haben diese unglaubliche Verheißung in Römerbrief 8, Vers 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Gott wird alles zum Guten wirken in deinem Leben, wenn du ihn nur lieb hast. Das ist mehr als nur, ja, jetzt passieren zwar schlechte Dinge, aber irgendwann wirst du dich auch wieder freuen. Nee, Jesus verheißt uns, dass er gerade diese schlechten Dinge, diese schwierigen Dinge erlösen wird und dass er was Gutes draus hervorbringen wird. Er wird es zum Guten mitwirken, dass wir reifen können, dass wir ihn verherrlichen dadurch, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir belohnt werden für unser Zeugnis. Und ich kann das bestätigen. Ich denke, jeder von uns, der längere Zeit mit dem Herrn gegangen ist, kann das ein Stück weit bestätigen, wenn ihr zurückschaut auf manche von diesen wirklich schwierigen Situationen in eurem Leben. Beziehungskrisen, was immer es war. Ich kann zurückschauen und sehen, okay, da hat Gott was Gutes hervorgebracht. Da hat er mein Herz weicher gemacht, da hat er Dinge gebrochen in mir, meinen Stolz, meine Selbstgenügsamkeit, da habe ich was von Gottes Gnade gelernt in den Zeiten, wo ich am meisten versagt habe. Und ich kann zurückschauen und ich kann sehen, ja, Jesus hat es erlöst oder begonnen es zu erlösen. Ich weiß gar nicht, ob wir das ganze Bild schon sehen. Biblisches Beispiel ist das Leben von Josef. Das haben wir jetzt bei Praiseland durchgemacht diese Woche. Denkt an das Leben von Josef, das war so eine Achterbahnfahrt. Er war das Nesthäkchen, geliebter Sohn seines Vaters, bevorzugt, beschenkt mit einem tollen Gewand. Toll, hat runtergesehen auf all seine Brüder. War so ein arroganter Schwätzer. Und dann, was ist passiert? Dann ging es steil bergab. Seine Brüder haben ihn gesehen, haben gesagt, hey, der geht uns so auf den Keks. Lass uns ihn wegschaffen. Erst wollten sie ihn umbringen. Dann hat der älteste Bruder gutes Wort eingelegt und sie haben ihn in eine Zisterne reingeschmissen, hier ganz runter, sitzt allein in einem Loch. Als nächstes haben sie ihn verkauft, nach Ägypten als Sklaven. Wie tief kann man sinken? Aber dann war Gott gnädig, dann ging es wieder ein bisschen bergauf und er hat Wohlwollen erlangt von seinem Herrn in Ägypten und er hat ihn über seinen Haushalt gesetzt und dann, ihr kennt die Geschichte, wollte die Frau des seines Herrn sich an ihn ranmachen und er ist Gott aber treu geblieben, ist lieber weggelaufen und sie hat ihm der Vergewaltigung bezichtigt und ging wieder ganz runter, er landet im Gefängnis, unschuldig im Gefängnis. Dann wieder ein kleiner Lichtblick, der Bäcker und der Mundschenk, die haben Träume, Josef legt ihnen die Träume aus, sagt zum Mundschenk, du wirst es überleben hier, diese Geschichte, und wenn du beim Pharao bist, dann leg doch ein gutes Wort für mich ein. Der vergisst ihn und er sitzt da im Knast und wartet. 2 Tage, 3 Tage, denkt sich, naja, jetzt wird er schon mit ihm geredet haben. 1 Woche, 2 Wochen, 2 Monate, 2 Jahre. Verlassen und vergessen. Und dann träumt der Pharao schlecht. Und da erinnert sich der Mundschenk an Josef und er legt den Traum des Pharao aus und Pharao macht ihn zum Vize-Pharao, zum zweiten Mann im Reich. Ganz steile Karriere aus dem Knast zum Vizekanzler. Und am Ende kommen seine Brüder zu ihm. Und Gott benutzt den Josef, um seine Familie und sein ganzes Volk am Leben zu erhalten in der Hungersnot, die da war. Und am Ende konnte er zu seinen Brüdern sagen, ihr zwar hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie er es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und das tut er auch in unserem Leben. Wichtig ist, dass wir ihn lieb haben, dass wir auf ihn ausgerichtet leben. Die, die Gott lieben, haben die Verheißung, dass er alles zum Guten mitwirken wird. Alles. Nicht das meiste, nicht vieles, sondern alles. Wir wollen es oft einfach loswerden, was uns Schwierigkeiten bereitet. Aber Gott möchte es benutzen. Gott möchte es umwandeln. Also schmeiß deinen Job nicht zu schnell hin. wenn es gerade schwierig ist. Schmeiß deinen Mann nicht raus. Schmeiß deine Kinder nicht raus. Lauf nicht weg. Sondern harre auf den Herrn. Das heißt in dem Psalmen, harre auf den Herrn. Harren ist ein Wort, das bedeutet so viel wie auf Gott warten, aber mit Vertrauen, mit Erwartung. Warte auf ihn. Und er hat verheißen, dass er dieses Leid in Freude verwandeln wird. Und das ist der fünfte Punkt, fünfte Trost, den Gott seinen Jüngern und uns heute gibt. Gott wird das tun, was die Alchemisten immer versucht haben, ohne es zu schaffen, nämlich unseren Schrott in Gold verwandeln. Das ist eine Verheißung, die wir haben und für mich eine der wunderbarsten Verheißungen. Wunderbarer Aspekt seiner Erlösung. Also auch die schweren Zeiten, die Schwierigkeiten erlöst in unserem Leben und zum Guten gebraucht. Vers 22. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Diese Wiedersehensfreude, die Freude an seiner Gegenwart. Und dann sagt im Vers 23, wahrlich, wahrlich, betont es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er euch geben. Vorher noch sagt er, an jenem Tag werdet ihr nichts fragen oder nichts bitten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er euch geben. Das ist der sechste Punkt. Direkter Draht zum Vater. Direkter Zugang zur mächtigsten Person im Universum. Zum König über alles, was existiert. Wir haben die Ressource des Gebets. Und die Freude von erhörtem Gebet. Vers 25. Dies habe ich in Bildreden zu euch geredet. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildreden zu euch sprechen, sondern auch offen von dem Vater verkündigen werde. Der Heilige Geist wird ihnen helfen, die geistlichen Dinge wirklich zu verstehen. Vers 26. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil er mich geliebt und geglaubt hat, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen, wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Seine Jünger sprechen zu ihm, siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst keine Bildrede. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand frage. Hierdurch glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Ich muss da mal einen Punkt machen. Also bis jetzt sind sie zu Jesus gegangen, wenn sie irgendwas von Gott haben wollten. Und Jesus hat dann für sie gebeten. Aber Jesus sagt, ich bin in die Welt gekommen, werde an ein Kreuz gehen, für ihre Sünden bezahlen, werde das Trennende, was sie von Gott trennt, wegnehmen und auslöschen. Und er wird zurück zum Vater gehen. Und die Beziehung der Jünger zum Vater wird sich verändern. Sie und wir auch, wenn wir zu Jesus kommen, wir werden von Feinden Gottes, von Rebellen gegen Gott zu seinen Kindern. Und Kinder haben besondere Rechte und besondere Privilegien, wie ihr Eltern wisst. Kinder haben was gut bei euch. Und Jesus sagt den Jüngern hier, der Vater selbst hat euch lieb. Das ist, was Gott dir sagt heute Morgen. Ich habe dich lieb. Vater selbst hat euch lieb, weil ihr durch Glauben in Jesus verbunden seid. In ihm, in Jesus seid ihr Gottes Kinder. Und es ist ja nicht so, niemand kann ja einfach so in den Thronsaal eines Königs reinlaufen und sagen, hallo König, was geht ab, hier bin ich. So läuft es nicht. Niemand von euch kann einfach so zum Präsidenten Obama, mächtigsten Mann dieser Welt wahrscheinlich, einfach ins Weiße Haus reinlaufen und sagen, hallo, hier bin ich. Und schon gar nicht seine Feinde. Da werdet ihr sehr schnell abgefangen werden. Wisst ihr, die hören alles ab. Sogar eure E-Mails. Sie wissen schon vorher, dass ihr zum Obama gehen wollt. Aber seine Töchter, die haben jederzeit Zutritt zu ihm. ganz unabhängig. Die müssen sich gar nicht um das Etikett und all diese Formalitäten kümmern. Die dürfen einfach zu ihm laufen. Warum? Weil er der Papa ist. Sie haben Zugang. Ganz direkt, ganz unbürokratisch. Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 16. Da heißt es, lasst uns nun mit Freimütigkeit, mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade. So darf unsere Beziehung mit Gott, dem Vater, aussehen. Wir dürfen eine persönliche Beziehung haben mit unserem himmlischen Vater, mit unserem Schöpfer und unserem Gott. Wir brauchen nicht irgendwie Umwege nehmen, so über Heilige oder Mutter Maria oder sonst irgendwas. Nee, wir dürfen direkt zu ihm gehen. Wir dürfen im Namen Jesu mit Zuversicht direkt zu Gott kommen, zu seinem Thron der Gnade. Und seht diese riesige Verheißung hier. Er sagt, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bittet und ihr werdet empfangen, wieder damit eure Freude völlig oder vollkommen sei. Jesus gibt uns hier einen Blankoscheck fürs Gebet. Ich meine, was für eine Einladung. Bittet und ihr werdet empfangen. Das ist das fünfte Mal, dass Jesus das an diesem Abend sagt. Ich denke, er will uns was sagen, oder? Wenn er was fünfmal wiederholt. Bittet und ihr werdet empfangen, dass eure Freude völlig ist. Nutzen wir diese Einladung. Ich glaube, wir Christen, wir sollten oft beten und mit unheimlicher Zuversicht. Aber es ist hier nicht irgend so ein Name it und claim it Vers, so eine Verheißung, dass Gott dir alles geben muss, was du immer nur willst. Das sagt er hier nicht. Die Villa und den Ferrari und den Jet, weil du die magische Formel verwendest, im Namen Jesu. Das sagt er hier nicht. Aber sagt er hier nicht, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er euch geben? Ja, das sagt er, aber das müssen wir richtig verstehen. Das ist auch die Bedingung, wenn Jesus hier sagt, in meinem Namen. Was bedeutet es, im Namen Jesu zu beten? Das ist nicht nur einfach so eine Floskel. Ich habe früher so gedacht, okay, ich muss im Namen Jesu sagen, sonst wirkt das Gebet irgendwie nicht. Das ist nicht irgendwie so eine esoterische Formel. Wenn wir die richtigen magischen Worte verwenden, dann tsching, passiert es, was wir wollen. Weil dann wird Gott hören und sonst sagt er, nee, das gilt jetzt nicht, weil du hast nicht die Formel benutzt. Was bedeutet, im Namen Jesu zu beten? Erstens, er heißt in seinem Namen, dass wir einen Anspruch haben aufgrund unserer Identifikation mit ihm. Also zum Beispiel Bill Gates unterschreibt einen Blankoscheck und gibt ihn dir. Oder besser mir, er gibt ihn mir. Und ich schreibe dann drauf, ich fülle dann aus und sage 10 Millionen. Und ich bringe den Scheck auf die Bank. Ich kriege das Geld dort nicht wegen mir. Wenn ich dort nur um Kredit von 5.000 Euro anfragen würde, würden die wahrscheinlich mal lachen mit mir und dann sagen, schönen Tag noch. Aber ich kriege die 10.000 Mäuse wegen ihm, wegen Bill. Weil sein Name auf diesem Scheck steht, weil er ihn unterschrieben hat, weil er ihn ausgestellt hat. Oder anderes Beispiel, meine Kinder, die sind mit mir mitversichert in der Krankenkasse, in der Familienversicherung. Die Grundlage für die Leistung der Krankenkasse an meine Kinder ist, dass die Kinder verbunden sind mit mir. Sie sind versichert, weil sie meine Kinder sind. Und so beten im Namen Jesu heißt, zum Vater zu kommen in Jesus. Auf der Grundlage von meiner Verbindung mit ihm. Auf der Grundlage von dem, wer er ist. Auf der Grundlage von dem, was er für mich getan hat. Also wir kommen nicht zum Vater und beten, Vater, erhör mein Gebet, du weißt das ja eh, ich glaube so viel an dich, deswegen erhör mein Gebet. Oder Vater, bitte erhör mein Gebet, weil du weißt ja, ich habe so brav stille Zeit gemacht diese Woche und ich habe 10 Kapitel in der Bibel gelesen und ich habe 3 Stunden gebetet jeden Tag und ich habe so viele gute Taten getan. Also hier, das ist die Grundlage. Grundlage meiner Selbstgerechtigkeit. Vater, erhör mich auf der Grundlage von dem, was ich bin und von dem, was ich geleistet habe. Nee, das ist verkehrt. Wir beten im Namen Jesu, das heißt, ich bitte im Vertrauen und auf der Grundlage von Jesu Werk am Kreuz für mich. Auf Grundlage von dem, was er für mich verdient hat, was ich nie verdienen können aus mir selbst. Auf Grundlage von seiner Gerechtigkeit und von dem, wer ich in ihm bin. Das ist das eine, wenn wir sagen, wir beten im Namen Jesu. Wir kommen auf der Grundlage von ihm. Zweiter Punkt ist, im Namen Jesu, der Name, wie ihr wisst, stand damals für die ganze Person. Auch für den Charakter, für den Willen einer Person. Das heißt, wenn wir im Namen Jesu beten, dann bedeutet das, dass wir in Übereinstimmung mit seinem Willen und seinem Charakter beten. Also wenn du betest, lieber Vater, hilf mir beim Schummeln in der Schule, oder wenn du betest, lieber Vater, gib meinem Chef Krebs, damit ich seine Position bekommen kann, oder gib mir einen Ferrari, damit ich angeben kann, in Jesu Namen, Amen, dann kannst du noch so laut Amen sagen, ich glaube nicht, dass Jesus dieses Gebet erhören wird, oder der Vater dieses Gebet erhören wird, weil es ist nicht gebetet im Namen Jesu. Ich meine, du hast die Floskel verwendet, aber es ist nicht in Jesu Sinn. Es entspricht nicht seinem Charakter, es entspricht nicht seinem Willen. Die Verheißung, die Jesus uns hier gibt, ist für seine Nachfolger. Nicht für Habsüchtige, was Götzendienst ist, sagen wir die Bibel. In Jakobus 4, Vers 3 steht, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Auf der anderen Seite, wenn du im Sinn von Jesus betest, sagen wir um die Bekehrung von Menschen, oder wenn du um Versorgung betest von Gott, um sein Reich zu bauen und um Bedürftigen zu helfen, wenn du um Kraft bittest, damit du deinen Mann oder deine Frau lieben kannst, wie Christus die Gemeinde liebt, dann dürfen wir mit großer Zuversicht beten. Da wissen wir, dass das Jesu Wille ist. Und dazu möchte ich euch ermutigen, wirklich die Bibel zu lesen, Gottes Willen kennenzulernen und anzufangen, ganz allgemein den Willen Gottes zu beten. Betet um die Bekehrung von Menschen, betet für Missionen, für Missionare, betet für die Witwen, für die Waisen, um Versorgung. Wir wissen, dass Gott es tun will. Da können wir mit absoluter Zuversicht beten. Und wenn wir anfangen, so allgemein für Gottes Willen zu beten, dann wird Gott uns auch konkret spezifisch führen, was wir persönlich damit zu tun haben. Zum Beispiel, wie Gott Menschen durch uns erreichen will. Und dann können wir wieder spezifischer beten für dieses Projekt, was Gott uns aufs Herz legt, das Evangelisationsprojekt. Oder vielleicht wird er dir deinen Arbeitskollegen aufs Herz legen und sagen, den will ich jetzt durch dich erreichen. Und dann kannst du konkret anfangen, für ihn zu beten oder für diesen Missionseinsatz, auf den er dich schicken will. Oder um Versorgung für dieses Waisenhaus, was er durch dich bauen will. Also vom Allgemeinen ins Konkrete, Gottes Willen, dafür konkret zu beten. Und ich meine, das sind so Dinge, wir müssen den Vater nicht für diese Dinge begeistern irgendwie. Der ist schon begeistert drüber. Der will diese Dinge tun. Und er wartet nur drauf, dass wir dafür beten. Hey, und was für eine Freude erhört es Gebet ist. Jesus hat gesagt, der Vater selbst liebt dich. Gott liebt dich. Und wenn er dein Gebet erhört, was in seinem Namen, in seinem Sinn ist, dann bringt es dir Freude. Und diese Freude ist eigentlich seine Freude, weil er sich darüber freut, dass du mit ihm leben willst, dass du dich gebrauchen lassen willst, seinen Willen zu vollbringen. Das ist wunderbar. Und das ist die letzte Verheißung, die Jesus uns hier gibt. Lass uns noch zum Abschluss schnell den letzten Abschnitt hier lesen. Verse 29 bis 33. Seine Jünger sprechen zu ihm, siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst keine Bildrede. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass ich jemand frage. Also er hatte hier ihre Gedanken, ihre Herzen gelesen. Nun sagen sie, hierdurch glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortet ihnen, glaubt ihr jetzt? Haben sich so ein bisschen selbst überschätzt. Jesus ist Realist. Er sagt, siehe, es kommt die Stunde und ist gekommen, dass ihr euch zerstreuen werdet, jeder in seine Heimat und mich allein lassen werdet. Jesus kannte die Jünger besser, als sie sich selbst kannten. Jesus kennt dich besser, als du dich kennst. Und er ist nicht überrascht von deinen Fehltritten, von deinen Schwächen. Er liebt dich trotzdem. Und Jesus sagt, doch bin ich nicht allein, denn der Vater ist bei mir, so wie er bei dir ist. Du bist nie allein. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Beziehung mit ihm sind wir geborgen. In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Lasst uns zum Abschluss gemeinsam Philipperbrief lesen, Kapitel 4, die Verse 6 und 7. Oder lasst uns im Vers 4 anfangen. Das passt auch zum Thema. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde oder Güte soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Und dann sagt er, seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, selbst in Situationen, wo es drunter und drüber geht und wir gar nichts mehr verstehen und nichts mehr schnallen, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen. Vater, und darum bitten wir jetzt um deinen Frieden, um deine Freude, weil wir erkennen, dass du auf dem Thron sitzt und dass du uns lieb hast und dass du bei uns bist und uns nie allein lassen wirst und weil wir erkennen, dass du alles zum Guten mitwirken wirst in unserem Leben, weil wir in Beziehung mit dir leben dürfen. Ich danke dir dafür. Danke für deine Gegenwart, danke für deine Verheißungen. Ich möchte jetzt um deinen Segen bitten. Herr, segne uns mit deinem Frieden, mit Nähe zu dir. Füll uns mit deinem Heiligen Geist. Rüst uns zu, deine Zeugen zu sein. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.